Ich habe jetzt den Kreuzer als Stadtzeitung für Leipzig vorgestellt, ohne genau zu wissen, ob das eine Bezeichnung ist, die ihr euch selber geben würdet. Deshalb zum Einstieg erstmal die Frage, der Kreuzer, was ist denn das eigentlich für ein Projekt für die Hallenser, die es vielleicht nicht so präsent haben? Wo kommt ihr her? Was wollt ihr mit dieser Zeitung?
Ja, also wir nennen Kreuzer, glaube ich, eher Stadtmagazin, weil, also der Kreuzer einmal im Monat erscheint und wir versuchen das alles, also die Stadt so ein bisschen magaziniger darzustellen und zu erforschen. Der Kreuzer hat seine Ursprünge, also jetzt mal ganz kurz erzählt, im Grunde genommen auch in etwas, was Revolution genannt wird zumindest, nämlich der von 1989. Da gab es in Leipzig so ein paar Journalistikstudenten und ein paar so Bürgerrechtler, also das Neue Forum hat da eine Rolle gespielt, die eine Wochenzeitung gegründet haben hier in Leipzig, um endlich freien Journalismus zu machen. Damit nach ungefähr einem Jahr pleite gegangen sind und aus diesem Projekt ist dann aber das Stadtmagazin Kreuzer entstanden, was es bis heute gibt und mit dem wir bis heute versuchen, nicht nur Veranstaltungen und Kulturberichterstattung zu machen in Leipzig, sondern auch politische und gesellschaftliche Themen so ein bisschen anzufassen.
Jetzt gibt's bei Radio Korax hier die tagesaktuelle Redaktion, die unter anderem eben das Morgenmagazin gemeinsam plant, in dem wir jetzt auch miteinander sprechen. Für mich ist es durchaus interessant, mal zu erfahren, wie eigentlich andere Redaktionen arbeiten. Wie entsteht denn so eine Ausgabe des Kreuzers? Es ist ja Ausgaben, die monatlich erscheinen.
Genau, also es gibt monatlich ein Heft. Ich habe das mal durchgezählt hinten im Impressum, da werden ja die ganzen Autoren aufgelistet. Das sind so 35 bis 40 Leute ungefähr, die an einer Ausgabe mitschreiben. Relativ viel, wenn man so die Fotografen noch dazu rechnet und all die anderen, die so ein bisschen Krimskrams drumherum machen. Dann sind das im Grunde genommen fast 100 Leute, die an einem so einem Heft mitwirken. Das Ganze, wie gesagt, gibt es ja jetzt schon seit 1991 durchgängig, also das hat sich bewährt. Es ist natürlich trotzdem so, dass wir wirtschaftlich sehr, ich sag mal, prekärem Niveau arbeiten. Der Kreuzer ist organisiert, das ist eine Firma, also muss irgendwie in der freien Wirtschaft alleine bestehen. Es gibt keine Förderungen oder sowas. Und ja, also so versuchen wir das zu machen und irgendwie klappt es immer. Aber es ist, was das Ökonomische, das Wirtschaftliche angeht, den Kapitalismus sehr, sehr auf Kante genäht, das ganze Projekt, wenn man das mal so nennen darf.
Ja, eine Prekarität, die man überall kennt. Jetzt habt ihr euch für die November-Ausgabe vorgenommen, euch mit der November-Revolution zu beschäftigen. Und so eine Beschäftigung liegt ja erstmal aus zwei Gründen vielleicht nahe. Zum einen kann man erstmal sagen, okay, das ist ein Geschehen, das hat vor 100 Jahren stattgefunden, ist also ein Jubiläum, ist ja auch oft eine Hilfestellung für journalistische Arbeit, sich sowas eben dann zum Anlass zu nehmen. Und außerdem kann man sagen, das ist damals auch in Leipzig geschehen, also in der Stadt, in der ihr lebt und für ihr dieses Magazin auch macht. Es stellt sich aber auch die Frage, was ist daran für uns heute noch interessant und relevant? Ist das denn bei euch, was schien euch in der Redaktion wichtig zu sein, dieses Thema wieder auszugraben und zu bearbeiten?
Ja, also hier ist es tatsächlich das Jubiläum gewesen so ein bisschen, obwohl wir uns von sowas ja eigentlich fernhalten wollen. Das sagtest du ja schon, so ein übliches journalistisches Vorgehen. Es gibt ein Jubiläum, dann schreibe ich was. Wollen wir in der Regel nicht machen. In diesem Fall haben wir es mal gemacht, weil es 100 Jahre sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Leipzig damals die viertgrößte deutsche Stadt gewesen ist. Also Leipzig ist ein bisschen wichtiger gewesen damals im Deutschen Reich, als es jetzt vielleicht ist. Und natürlich ist Leipzig ja bekannt als so ein Ursprung der Arbeiterbewegung in Deutschland. Also die Vorgängerorganisation der SPD wurde hier gegründet und Leipzig ist immer eine große Arbeiterstadt gewesen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was ist hier los gewesen in Leipzig und haben dann so nach und nach so ein paar ganz interessante Sachen rausgefunden, nämlich zum Beispiel, dass Leipzig auch die letzte deutsche Großstadt gewesen ist, in der die Revolution praktisch niedergeschlagen wurde. Deswegen ist die Überschrift des Beitrags im Heft dann auch die letzte Bastion.
Genau, du hast jetzt diesen Beitrag angesprochen, die letzte Bastion. Das ist der Artikel, der sozusagen den historischen Hintergrund liefert für den Schwerpunkt der Ausgabe des Kreuzer. Dieser Text kommt von dem Autoren Olaf Schmidt. Der wartet hier jetzt auch schon die ganze Zeit in der Leitung, damit wir auch ganz konkret über die Novemberrevolution in Leipzig sprechen können. Guten Morgen auch dir, Olaf.
Ja, moin.
Ja, wenn wir einen Blick auf die Novemberrevolution in Leipzig werfen, da kann man ja erstmal sehen, die Revolution hatte ja ihren Start in Kiel, wo eben meuternde Matrosen Anfang November an Land zurückgekehrt sind. Und von dort aus hat sich die Novemberrevolution dann ziemlich schnell über das ganze Land ausgebreitet. Wie kam denn die Novemberrevolution nach Leipzig?
Ja, eben auf genau dieselbe Weise, indem also am Morgen oder Vormittag des 8. November 1918 Matrosen, aber auch Soldaten, die auf Heimaturlaub waren in Leipzig, am Hauptbahnhof standen und sich zusammengerottet haben und dann beschlossen haben, dass sie jetzt nicht zurückfahren an die Front, beziehungsweise nach Wilhelmshaven oder Kiel oder wo die Marine da ihre Stützpunkte hatte. Daraus entwickelte sich dann eine Art Demonstration, die dann sich durch die Innenstadt bewegte, knapp am Rathaus vorbei, am neuen Rathaus, das damals auch tatsächlich noch neu war, wo man dann schon befürchtete, dass das Rathaus erstürmt würde. Die sind dann aber, haben das links liegen lassen und sind dann Richtung Volkshaus gezogen. Das befindet sich in der Südvorstadt, das gibt es, also das Gebäude gibt es heute noch und heißt auch noch so. Und das war sozusagen die Kernzelle und das Zentrum der Arbeiterbewegung. Da saßen die Gewerkschaften drin und die USPD hatte dort ihre Zentrale. Und an diesem Ort wurde dann tatsächlich die Revolution beschlossen und die Information, die Nachricht ging dann wie ein Lauffeuer durch die Stadt und in den Kasernen wurden die Offiziere entwaffnet. Polizei wurde besetzt, Hauptpostamt, sozusagen alle wichtigen Stellen des öffentlichen Lebens. Und dann wurde da relativ geräuschlos der Umsturz bewerkstelligt. Und diese Revolution ist, wie auch anderswo, in Leipzig eigentlich kaum auf Widerstand gestoßen. Also das heißt, der Staatsapparat hat quasi sofort auf der Stelle kapituliert, die Polizei hat nicht eingegriffen. Auch die Soldaten, die in den Kasernen waren, sind sofort übergegangen und man hat diese Revolution in Leipzig auch die geräuschlose Revolution genannt, aber ohne Ballerei ist es dann doch nicht ganz abgegangen. Es gab allerdings keine Toten und insofern steht auch diese Revolution eigentlich in einer schönen Tradition Leipziger Revolution, wobei natürlich die Revolution von 1989 in der Erinnerungskultur der Stadt die Revolution von 1918 natürlich sehr stark überlagert. Und das war für uns eigentlich auch ein Anreiz, mal zu schauen, was dann da vor 100 Jahren eigentlich genau passiert ist.
Jetzt ist ja Leipzig in mehrerer Hinsicht interessant. Das hatte eben auch Andreas schon erwähnt, dass ja sozusagen Vorgängerorganisationen der SPD in Leipzig gegründet worden sind. Leipzig als Zentrum der Arbeiterbewegung. Am Anfang von der Revolution können wir das ja eben sehen, dass ja die Gruppierungen, die verschiedenen Organisationen der Arbeiterbewegung das Heft in die Hand nehmen und zu den bestimmenden Akteuren wären. Und es gibt ja aber unterschiedliche Gruppierungen, Parteien, die jetzt da sind und die auch ganz unterschiedlich wirken in dieser Zeit. Wir haben ja die alte SPD, die ja sozusagen die Kriegspolitik mitgetragen hatte, die das Kaiserreich gestützt hatte, auch politisch. Und dann haben wir eben die Sozialdemokraten, die damit nicht einverstanden waren und die dann die USPD gegründet haben als Kriegsgegnerpartei. Wenn wir da einen Blick auf diese Parteien werfen, wie waren die denn in Leipzig verankert? Ich ziele auf die besondere Situation in Leipzig vielleicht.
Ja, das ist eine sehr interessante Situation da gewesen, denn natürlich ist die SPD traditionell in Leipzig immer sehr stark gewesen. Die ist aber 1917, als es dann diese Abspaltung der USPD gab, fast geschlossen in die USPD eingetreten. Das lag an bestimmten charismatischen Parteiführern wie an Herrn Lipinski. Der hat die dann alle nachgezogen, sodass tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der Revolution die SPD ein sehr überschaubarer Verein gewesen ist. Und im Gegensatz zu anderen sächsischen Städten, also in Dresden und Chemnitz zum Beispiel, Halle weiß ich nicht, war sozusagen die SPD die dominierende Macht. Und diese besondere Situation, dass also hier die USPD komplett die Rolle der SPD eingenommen hat, die hat dann natürlich Konsequenzen für später. Als es dann darum geht, dass die SPD-Regierung, also die Reichsregierung, aber auch die Landesregierung in Dresden diese Räterepublik, diese basisdemokratischen Räterepubliken weghaben wollte. Die SPD und dann ab 1917 die USPD in Leipzig war auf eine Revolution vorbereitet. Die hatten en Detail schon geplant, wer mit wie vielen Mann und wie vielen Pistolen und Handgranaten das Hauptpostamt besetzt und saßen sozusagen in den Startlöchern. Das war auch der Obrigkeit bekannt. Es waren also Maschinengewehrstellungen in Straßen, auf Plätzen und auch im Rathaus oder am Rathaus. Aber irgendwie hatte sich nie der richtige Zeitpunkt ergeben. Und dieser Anstoß zur Revolution, der musste offensichtlich dann von außen kommen, als diese Matrosen, die ja auch selbst Leipziger waren, dann diese Demonstration gestartet haben durch die Stadt. Also die USPD war selbst überrascht vom Ausbruch der Revolution, hat dann aber sehr schnell gemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Die sind dann ins Volkshaus dahin telefoniert worden und haben dann sozusagen die Revolution organisiert und auch in sehr geordnete Bahnen gelenkt. Also die USPD war natürlich von ihrem Habitus und allem her immer noch die alte SPD. Das heißt, sie haben auch nicht den SPD-typischen Bürokratismus so schnell abgelegt und da wurde dann aus Anlass der Revolution erstmal eine Tagesordnung erstellt, die dann Punkt für Punkt in irgendeinem schummrigen Hinterzimmer des Volkshauses abgearbeitet wurde. Und das hatte natürlich den Vorteil, dass die Lage nie wirklich eskaliert ist, aber auch den Nachteil, dass so von Revolutionsromantik eigentlich, dass es damit eigentlich nicht so weit her gewesen ist.
Ich denke, dass es da einige Parallelen gibt in der Situation in Leipzig und in Halle, weil auch in Halle ist der Ortsverband der SPD dann mit Gründung der USPD nahezu geschlossen übergetreten in die USPD. Also das denke ich, kann man schon sagen, dass wir mit Leipzig und Halle so zwei Zentren der USPD haben, wo die ja auch in den Betrieben ganz eng verankert sind. Und das, was in Leipzig eben ja sozusagen das Volkshaus ist, das ist hier in Halle eben der Volkspark gewesen. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen auch diesen Konflikt angesprochen, dass die SPD sozusagen mit der Räteherrschaft nicht einverstanden ist und auch dagegen mobilisiert. Das ist der zentrale Konflikt dann dieses revolutionären Geschehens. Wir haben aber auch in Leipzig Kräfte, die eher aus dem rechten Spektrum kommen, die eher sozusagen aus dem monarchistischen Spektrum kommen, die mit der Revolution nicht einverstanden sind und die sich auch gegen die Revolution stellen können. Und es ist auch nicht nur das rechte Milieu, sondern auch die Bürgerlichen sind ja gar nicht so einverstanden damit, was da passiert. Wie kann man dieses Geschehen denn in Leipzig schildern? Wie waren die Kräfte der Gegenrevolution aufgestellt?
Ja, also es stimmt, was Andreas vorhin gesagt hat, dass Leipzig eine Arbeiterstadt war. Es gab viele Großbetriebe, war auch eine bedeutende Industriestadt und sozusagen die Wiege der Arbeiterbewegung, aber natürlich von jeher auch immer eine Bürgerstadt und Universitätsstadt. Und vielleicht anders als heute war zum Beispiel die Studentenschaft natürlich männlich, fast 100% und stramm national. Die waren schon mal gegen die Revolution und haben dann auch in nächtlichen Aktionen die rote Fahne von der Uni runtergerissen und dann die weiß-grüne Flagge der Monarchie aufgezogen und so etwas. Und das Bürgertum insgesamt hat sich zunächst eher beobachtend verhalten. Also es gab schon so eine allgemeine übereinstimmende Meinung, dass die Monarchie irgendwie am Ende ist und dass es alles nicht so weitergeht. Die wollten vor allen Dingen auch, dass der Krieg endet. Man muss sich vorstellen, durch die Kontinentalsperre der Briten gab es wirklich eine extreme Nahrungsmittelknappheit, Kohle war knapp. Also die ganze Situation war eine einzige Katastrophe. Die haben also zunächst, das wenn nicht mitgemacht, doch sozusagen billigend in Kauf genommen. Aber als dann so Ideen aufkamen, dass man ja die Großbetriebe und überhaupt Privatbesitz sozialisieren könnte, da haben die sich mobilisiert und selbst auch organisiert. Und interessanterweise greift dann das Leipziger Bürgertum zusammen mit dem Beamtenapparat, der ja weiter sagen seine Arbeit gemacht hat, weil einfach die USPD und die Arbeiter schlicht das kompetente Personal nicht hatten, um da komplett die Verwaltung zum Beispiel zu übernehmen. Da haben die Bürger tatsächlich zurückgegriffen auf so klassische Mittel des proletarischen Klassenkampfes, indem die Flugblätter verteilt haben und sowas, aber auch einen Bürgerstreik organisiert hatten. Das ist dann so Anfang des Jahres 1919, haben die dann zum Streik aufgerufen. Das hieß, dass die Beamten, die natürlich bezahlt wurden weiter von der Stadt, aber auch Ärzte, Apotheker, Lehrer, zum Teil auch Handwerksmeister, dann ihre Arbeit eingestellt haben. Und das hat schon der Revolution eine ziemliche Schlappe beigebracht, weil das die Arbeiter nicht durchgehalten haben. Die haben dann ihrerseits gestreikt, aber die haben eindeutig dabei den Kürzeren gezogen. Und insofern kann man sagen, als dann im Mai 1919 die Reichswehr und die Freikorps da eingezogen sind, um der Revolution ein Ende zu machen, die waren schon ziemlich am Ende, muss man sagen. Also die USPD hat auch am Schluss der, ich sag jetzt, Konterrevolution auch nichts mehr entgegengesetzt.
Auch der Bürgerstreik in Leipzig ist eine Parallele zu dem, was in Halle passiert ist. Auch in Halle hat es einen Bürgerstreik gegeben im Zuge des Märzstreikes, wo ja eben die zentrale Forderung gewesen ist, Sozialisierung von Schlüsselindustrie. Der Märzstreik, der ist ja was gewesen, was sich auf dieses ganze mitteldeutsche Bereich halt irgendwie so fokussiert hat, wo eben ja sozusagen dieses Industriezentrum auch da war. Ich finde es ganz interessant festzustellen, eben diese Parallelen und diesen Zusammenhang, den es dann auch zwischen so Städten gibt wie Halle und Leipzig. General Merker, das ist der Name desjenigen Generals, der ja sozusagen mit seiner fliegenden Truppe überall eingeritten ist, um die Macht der Räte, jetzt pathetisch ausgedrückt, zu brechen. Wie war es denn in Leipzig? Wie ist die Revolution geendet?
Ja, also Generalmajor Merker hatte dann kurz oder einige Monate vorher, glaube ich, in Halle mit der Räteherrschaft kurz einen Prozess gemacht. Ist auch, glaube ich, nicht ganz unblutig über die Bühne gegangen. Leipzig hatte man sich so ein bisschen aufgespart, wie gesagt, damals viertgrößte Stadt Deutschlands. Und es ging einfach darum, dass dort alles glatt über die Bühne laufen sollte. Und das wurde also entsprechend vorbereitet. Die USPD ist dann tatsächlich auch überrascht gewesen von dieser Invasion, die dann also so ablief, dass in den frühen Morgenstunden des, ich weiß, es war irgendwann im Mai 1919, gleichzeitig Truppen einfuhren in die Stadt in Panzerzügen, und zwar nicht in den Hauptbahnhof, sondern in alle anderen Bahnhöfe. Damals hatte Leipzig ja mehrere Bahnhöfe, wo die dann ausstiegen und dann so nach und nach die Stadt besetzten. Es wurden auch Flugblätter abgeworfen von Flugzeugen. Und so nach und nach rückte die Reichswehr dann in die Stadt ein und besetzte so alle wichtigen Punkte, mehr oder weniger still und heimlich. In die Arbeiterstadtteile Plagwitz, Lindenau haben sie sich zunächst nicht hingetraut, aus Angst, dass da tatsächlich dann bewaffneter Widerstand hervorgerufen wird. Aber die Besetzung Leipzigs ist dann letztlich fast ohne Widerstand über die Bühne gegangen. Also es gab hier und da so kleine Streiks, aber nichts Nennenswertes. Die Sicherheitswehr hieß das, das war die USPD-Parteitruppe, wurde sofort entwaffnet, die USPD-Funktionäre verhaftet. Und innerhalb eines Tages war die Sache eigentlich erledigt. Es gab dann noch eine kleine Siegesparade, die aber auch nicht auf dem Augustusplatz stattfand, interessanterweise, und überhaupt nicht im Stadtzentrum, sondern in einem Park, in einem eher abgelegenen Stadtteil. Man weiß nicht genau, warum das dahin verlegt worden ist. Einerseits heißt es, naja, um die Arbeiterschaft nicht noch weiter zu provozieren, andererseits aber genau im Gegenteil, um noch einmal so die Macht zu demonstrieren. Da war auch schweres Gerät dabei, so Minenwerfer und sogar der letzte Panzer des deutschen Heeres fuhr da irgendwie mit, und Kavallerie. Das muss also doch eine sehr beeindruckende Schau gewesen sein. Also wie viele Invasionstruppen, wie viele das tatsächlich gewesen sind, kann man schlecht sagen, weil die Mannschaftsstärken zu dieser Zeit immer sehr schwankend waren. Also man schätzt so 10.000, vielleicht sogar 20.000 Mann, die da dann die Stadt besetzt hatten. Es gab aber keine große Euphorie. General Merker war auch sehr enttäuscht. Das hat er dann auch später geschrieben in seinen Erinnerungen über das Leipziger Bürgertum, das sich so wenig begeistert gezeigt hat, obwohl er sie da nun befreit hat. Und das war im Grunde das Ende der Räteherrschaft in Leipzig. Das Leben ging weiter, und so richtig turbulent wurde es dann eigentlich erst im nächsten Jahr 1920 im Kapp-Putsch, wo dann tatsächlich das Volkshaus durch Granatwerfer der Reichswehr in Schutt und Asche gelegt wurde und es tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kam. Das ist aber eine andere Geschichte und da können wir 2020 nochmal drüber reden.
Genau, eine Geschichte, die auf jeden Fall auch nochmal in den Blick kommen kann. Ich würde gerne einen letzten Punkt noch ansprechen, bei dem wir Andreas auch gerne wieder mit reinnehmen können. Nämlich bei der Frage, das ist jetzt ein Thema, wo man sagen könnte, okay, es gibt erstmal ein historisches Interesse und man kann auch erstmal das interessant finden, dass da ja ziemlich turbulente Sachen stattgefunden haben in den Städten, in denen wir leben und das ist irgendwie auch eingegangen in die Stadtgeschichte. Was ist denn eure Perspektive darauf? Was bedeutet das denn für uns heute? Was kann man denn aus so einem, ja, bloßen historischen Interesse dann darüber hinaus vielleicht noch hingehen mitnehmen?
Also was ich kurz dazu sagen kann ist, also was mir aufgefallen ist, auch also während wir diese Geschichte recherchiert haben und auch nachdem wir das veröffentlicht haben, dass die ganzen Vorgänge hier in der Leipziger Öffentlichkeit und teilweise auch bei den Parteien selbst, die wir auch dazu gefragt haben, relativ unbekannt gewesen sind. Ne? Also da ist relativ wenig Wissen in der Stadt gewesen, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Und also das hat mich persönlich wirklich so ein bisschen überrascht, auch da ja unsere Tageszeitung, die Leipziger Volkszeitung, in dieser ganzen Revolution eine sehr wichtige Rolle gespielt hat als, sag ich mal, zentrales Presseorgan der Arbeiterschaft damals. Ja, also da ist sehr wenig Wissen da gewesen und also das ist mir aufgefallen.
Olaf, hast du Ergänzungen?
Ja, also das kann ich natürlich bestätigen. Also inwiefern man da aus der Geschichte lernen kann, ist eine schwierige Frage, aber es lassen sich bestimmte Verhaltensweisen oder Einschätzungen, die es heute noch gibt, dadurch ganz gut erklären. Also da ist dann die Geschichte mit der SPD und der USPD und dann dieser weiteren Abspaltung, den Spartakisten, aus denen dann später die KPD hervorgegangen ist. Das alles spielt heute natürlich auch noch irgendwie eine untergründige Rolle, wenn es um das Verhältnis zwischen SPD und den Linken geht. Eine Rolle spielt in Leipzig auch immer, wie eigentlich in die DDR-Geschichtsschreibung das gesehen hat. Also die hat das relativ detailliert aufgearbeitet, also auch durchaus seriös, also davon habe ich auch noch gezehrt, aber die Deutung war natürlich speziell. Die haben natürlich die Rolle der KPD, die dann erst in der Folge gegründet wurde und also insofern gar keine große Rolle spielen konnte, in Leipzig ziemlich hochgejatzt. Das ist insofern auch interessant, als nach den Protagonisten da in Leipzig immer noch viele Straßen benannt sind, Alfred Kästner und William Zipperer und solche Leute. Und auch Walter Ulbricht war da zugange als Soldatenrat, ist allerdings wohl erst ein Jahr später in die KPD eingetreten. Und jedenfalls wurde für das Scheitern der Revolution im Kern immer verantwortlich gemacht, die Uneinigkeit und die Zersplitterung der politischen Linken. Und das ist natürlich eine wunderbare Begründung dafür, warum es eine sozialistische Einheitspartei geben sollte. Also in diese Richtung ging das immer und die USPD kommt auch in den historischen Darstellungen der DDR-Geschichtsschreibung nie besonders gut weg. Zum Teil werden die auch diffamiert, das ist in Wahrheit Knechte des Kapitals gewesen sein, die viel zu leicht eingeknickt sind und genau wie die SPD, sowieso die schlimmsten Verräter, die Revolution im Grunde verraten haben und die Arbeiter und die KPD ist dann in der Rolle sozusagen der letzten aufrechten Arbeiter, die sozusagen die wahre Revolution fortführen wollen und es ist natürlich auch ein bisschen was dran, muss man sagen. Also die USPD hat tatsächlich in letzter Konsequenz vor der wirklichen Revolution zurückgescheut und bis zuletzt als, wie man heute sagen würde, reallos immer deeskalierend auf die Arbeiterschaft eingewirkt. Und insofern ist sie natürlich auch zu verdanken, dass die ganze Geschichte doch sehr unblutig verlaufen ist für so eine Revolution.